Reboot Society, der Podcast
über künstliche Intelligenz, Diversität und die neue Weltordnung mit
Sarah Ojewski und
Inken Palan.
Hallo ihr Lieben, hallo Inken. Eine neue Woche und eine neue Folge Reboot Society. Und ich fühle mich auf jeden Fall sehr gerebootet. Nach einer sehr, sehr langen Krankheitswelle kann ich nämlich endlich wieder Sport machen. Wie geht's dir denn heute, Inken?
Ich bin ganz gut aufgewacht, trotz regnerischem Wetter in Berlin und hatte richtig Lust auf den Tag, vor allen Dingen, weil heute ja Podcast-Recording-Session ist. Und ich habe auch ein bisschen Online-Kurs aufgenommen, was ich auch mal sehr gerne mag. Nur da musste ich darauf achten, dass das Licht mitspielt hier im dunklen Berlin. Aber ich freue mich total doll auf die heutige Folge und das Thema, was wir besprechen werden.
Ja, ich auch. Und wir freuen uns natürlich auch über die ganz tolle Unterstützung aus den ersten beiden oder ersten Folgen. Wir haben ja mittlerweile schon 3 Folgen live. Es geht unglaublich schnell mit diesem Projekt und auch der anfänglichen Startschwierigkeiten, weil dieses kleine Projekt zwischen uns beiden ist ja schon zu einem kleinen Familienprojekt geworden.
Ja, mein Freund hat uns geholfen. Der ist Foley Artist und Sound Engineer. Und wir haben ein paar Tipps bekommen zu unserem Ton und wie wir den verbessern können. Und wir arbeiten stetig daran, die Folgen besser und besser werden zu lassen, auch technisch, weil wir das alles selber machen.
Diese ganze Arbeit bekommen wir auf jeden Fall ganz viel Applaus und Zuspruch aus unseren familiären Reihen. Als ich die 2. Folge hochgeladen habe, habe ich einfach 10 Minuten später 2 Kommentare gesehen, habe mich total gefreut. Und es waren einfach Kommentare von meiner Mama und meiner Oma. Ich habe mich total gefreut. Also Liebe geht raus, weil es einfach unglaublich gut tut, bei so einem Herzensprojekt, was wir hier auf die Beine stellen, da auch die Unterstützung zu bekommen.
Voll. Du hast einen Fanclub.
Ja, wir haben einen Fanclub.
Wir haben einen Fanclub.
Und es ist natürlich, jetzt muss ich so ein bisschen die Kurve zu unserem heutigen Thema bekommen. Aber das Thema hat für mich eben auch mit sehr, sehr viel Liebe zu tun.
Worum geht es heute?
Heute sprechen wir über ein Thema, das uns beide schon sehr intensiv beschäftigt hat. Und hierfür möchten wir euch gerne zu Beginn eine kleine Triggerwarnung aussprechen, da wir über das Thema Tod, Erkrankung, Verlust und Trauerbewältigung sprechen werden. Also falls du dich gerade mit diesem Thema beschäftigst, dann höre diese Folge doch zusammen einfach mit einer ganz lieben Person, mit der du dich danach austauschen möchtest und kannst. Und alle weiteren Informationen zu der Folge findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Denn wir widmen uns heute der Frage, können wir mit KI den Tod überleben? Wie geht's dir bei der Frage?
Es ist ein Thema, was mich schon ehrlicherweise sehr lange beschäftigt, weil ich meinen KI-Einstieg so gestaltet habe, dass ich die Nutzung von KI-Avataren erforscht habe beziehungsweise mich intensiv damit beschäftigt habe. Und über diesen Einsatz von solchen Avataren kommt man halt auch schnell zu dem Thema Trauerbegleitung, weil es ist schon ein sehr gängiger Einsatz von KI-Charakteren und KI-Avataren. Und dementsprechend auch den Trauerprozess zu begleiten mit solchen, ich nenne sie mal Erzeugnissen, obwohl es ja auch Personen sein können, die wir kennen oder beziehungsweise das Abbild von Personen darstellen können, die wir kennen. Und ich habe sogar kurzzeitig ein Promotionsvorhaben in diesem Bereich gehabt, was jetzt aus privaten Gründen erstmal warten muss. Aber zur Vorbereitung bin ich schon sehr tief in Studien eingestiegen und habe mir auch Experimente angeguckt und Unternehmen, die in diesem Feld schon Arbeit leisten. Und freue mich deswegen riesig, dass wir heute das Thema auf verschiedenen Ebenen besprechen werden.
Genau, denn wie du schon gesagt hast, geht es bei der Frage, ob wir den Tod überleben können, nicht um Longevity oder die Unsterblichkeit im biologischen Sinne, sondern um die Frage, ob unsere Gedanken, unsere Stimme, ja vielleicht sogar unser Wesen, unsere Persönlichkeit durch KI weiter existieren kann. Und das, was sich manchmal anhört wie Science Fiction und auch manchmal so klingt in der Vorstellung, ist heute an manchen Stellen sogar schon längst Realität. Und ich habe heute euch und dir, Inken, natürlich trotzdem ein bisschen Science Fiction mitgebracht. Das liegt, glaube ich, an meiner privaten Präferenz, auch diese Filme zu schauen. Aber auch eine Doku und Studien, die zeigen, dass das KI-Zeitalter alles radikal verändern wird. Nicht nur, wie wir arbeiten, sondern vielleicht auch, wie wir leben und wie wir weiterleben nach dem Tod. Das KI-Spiel. Wir starten ja wie immer mit einem kleinen Spiel. Heute spielen wir wieder das Spiel 0 oder 1. Also du kennst es. Ich lese dir eine Entweder-Oder-Frage vor und du darfst dich nur für eine Sache entscheiden. Und weil das Thema ja heute sehr tiefgründig ist und wir aber auch möchten, dass ihr uns hier ein bisschen besser kennenlernt über diesen Podcast, fangen wir erstmal mit ein paar einfachen persönlichen Fragen an, um warm zu werden. 1. Windows oder Apple?
Apple.
Fahrrad oder Auto?
Ich fahre ja unfassbar ungern Fahrrad in der Stadt. Deswegen Auto.
Netflix oder Amazon Prime?
Netflix. Obwohl es eine Serie gibt, die ich sehr mag, die es nicht auf Amazon Prime gibt.
Mhm. Vielleicht machen wir hier noch so ein bisschen mal zum Schluss noch irgendwelche Film- und Serientipps.
So kleine Filmfußnoten.
Okay, jetzt habe ich noch zwei ein bisschen schwerere, beziehungsweise natürlich komplexere und inhaltsbezogene Fragen oder Aussagen mitgebracht. Erstens, lieber mit einer KI-Version eines verstorbenen Menschen sprechen oder nie wieder die Stimme dieser Person hören?
Lieber mit einer KI-Version eines verstorbenen Menschen sprechen. Ich würde das sehr gerne erklären, aber ich versuche, das vielleicht einfach so stehen zu lassen.
Wir lassen uns das als Ziel nehmen, dass wir das im Haupttal hoffentlich mit aufgeklärt bekommen.
Okay.
Bin ich bei dir? Also ich möchte auch lieber dann mit der KI-Version weiterhin sprechen können. Und das Zweite, digitale Unsterblichkeit oder digitales Vergessen nach dem Tod. Also alle Informationen werden gelöscht.
Definitiv, dass alle Informationen gelöscht werden, was mir selbst widerspricht mit Antwort zu Frage 1. Aber ich werde es hoffentlich erklären.
Ich tue mich auch richtig schwer damit, aber wir haben in der letzten Folge, glaube ich, mal herbeigesehnt, dass wir unterschiedliche Antworten geben. Vielleicht ist das genau jetzt der Moment, in dem ich sage, dass ich mich für eine digitale Unsterblichkeit aussprechen würde. Und ich bin gespannt, wie wir das gemeinsam erarbeiten und aufarbeiten. Es sind alles keine einfachen Themen, die wir uns natürlich hier aussuchen und Entscheidungen. Deswegen sind wir sehr, sehr auf eure Gedanken und Entscheidungen auch zu diesen Fragen gespannt. Also lasst uns gerne einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und schreibt uns mal, wie ihr euch bei diesen zwei Fragen entschieden habt.
Thema der Woche.
Ganz zu Beginn. Enken, hast du schon Black Mirror gesehen? Und wenn ja, was war deine Lieblingsfolge? Also, das ist vielleicht bei dieser Serie ganz speziell etwas makaber, es als Lieblingsfolge zu beschreiben, weil die Inhalte ja doch immer sehr düster sind. Aber manchmal gibt es ja so dieses eine Thema oder vor allem diese eine Idee, die uns unglaublich fasziniert und dann nicht mehr loslässt.
Ja, ich habe die Serie etwas geguckt, aber nur einige wenige Folgen, weil ich bin doch eine sehr sensible Seele, was das angeht und kann dann tagelang nicht mehr an irgendwas anderes denken oder schlafen. Ich gucke auch keine Horrorfilme oder sehr krasse Psychothriller deswegen, obwohl mich die Geschichten immer interessieren. Aber ich kenne mich und Schlaf ist wichtig. Dementsprechend musste ich auch selektiv sein, was die Folgen angeht. Aber es gibt eine Folge, die Abgestürzt heißt und ich glaube, das ist die erste Folge der dritten Staffel. Da geht es so um eine Gesellschaft, die mithilfe eines Augenimplantats und so mobilen Geräten eben es möglich machen, dass Menschen bei ihren täglichen Interaktionen bewertet werden auf so einer Skala zwischen 1 und 5, also im Sternesystem. Und man kann das dann aber immer öffentlich auch einsehen. Also wenn ich dir gegenüberstehe, kann ich dich und deine Aktion, die du gerade gebracht hast, zum Beispiel wie du jetzt gerade den Podcast aufnimmst, bewerten. Und deine Bewertung ermöglicht es dir dann auch eben am öffentlichen Leben teilzunehmen und bestimmte Vorzüge zu genießen. Zum Beispiel glaube ich, dass man nur mit 5 Sternen fliegen konnte. Also nur wenn du eine 5-Sterne-Bewertung hast, durftest du den Flieger steigen. Und mit einer niedrigeren Bewertung hättest du noch ein Mietauto mieten können. Aber dann irgendwann ab 3 Sternen geht auch das nicht mehr. Also es ist eben so eine Art Social Media auf die Spitze getrieben. Und wir sehen das auch schon mittlerweile auf der Welt in Nuancen aufpoppen, diese Bewertungssysteme, die auch außerhalb von Instagram, TikTok etc. stattfinden. Genau, und dann hat sich die Hauptfigur eben so ein Korsett der Höflichkeit angezogen und spielt eine Rolle, wie eigentlich alle Menschen in dieser Welt eine Rolle spielen. Und wie das immer so ist, bei Plots in Serien röckelt das natürlich. Und das ist eine Folge, die mir doch sehr in den Kopf gekommen ist. Ich weiß aber auch, dass es Folgen über KI gibt. Da habe ich allerdings keine gesehen.
Das finde ich ganz spannend, dass du das sagst, dass es in der Folge Aspekte aufgenommen werden, die wir in manchen Ländern, in manchen Gesellschaften schon sehen, wie dieses Bewertungssystem. Und das genau damit beschäftige ich mich unglaublich viel, wenn ich die Folgen oder als ich die Folgen gesehen habe, habe ich immer gedacht, ja stimmt, wenn man das mal runterbricht oder wenn man mal überlegt, innerhalb dieser Serie, wie hat das denn wohl angefangen, dann sehen wir sehr häufig Aspekte im Kleinen schon heute. Und deswegen finde ich das so unglaublich genial, dass die Staffel oder diese Serie Black Mirror heißt. Ich finde das hochgradig genial, diese Doppeldeutung. Also natürlich einmal so dieser schwarze Spiegel, dass uns schon vorgehalten wird, wie wir agieren, wie wir interagieren, wie wir Technologie einsetzen. Und aber natürlich auch einfach dieser schwarze Bildschirm, den wir sehen, wenn wir den Ausknopf drücken, unseres Smartphones, unseres Computers, unseres Fernsehens. Also es ist da ja auch eine schwarze Bildfläche, auf der wir uns dann entsprechend spiegeln. Und da vielleicht dann eben so diese Doppeldeutigkeit auch einer möglichen dunklen Zukunft, die uns diese Technologie eventuell bringen könnte, auch widerspiegelt. Also ich finde das sehr, sehr genial, der Produzenten.
Ja, und die zeigt uns ja auch dann die Realität. Also in dem Moment, wo wir das Device ausschalten und uns selbst spiegeln in dieser schwarzen Fläche, sind wir ja eigentlich wieder bei uns.
Ja, und im Zuge der Vorbereitung deswegen stelle ich die Frage natürlich, habe ich nämlich an eine Folge von Black Mirror gedacht. Die heißt Be Right Back aus der zweiten Staffel. Also auf Deutsch, ich bin gleich wieder da oder gleich wieder zurück. Und die Folge verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Und in dieser Folge verliert die junge Frau Martha ihren Partner Ash bei einem Autounfall. Und dann ganz, ganz plötzlich bietet ihr ein Startup an, ihren Ash zuerst als Chatbot, also per Textnachrichten und dann aber auch per Sprache am Telefon zurückzuholen und in der letzten Stufe dann auch als humanoiden Roboter. Und dieser Roboter und die Persönlichkeit von Ash basiert auf all den digitalen Spuren, die er so hinterlassen hat. Also er hat das jetzt nicht irgendwie aktiv vorbereitet, sondern war einfach sehr, sehr aktiv auf den Social-Media-Kanälen. Also das war auch so ein Streitpunkt zwischen den beiden, als er noch gelebt hat, dass er einfach sehr, sehr viel Zeit am Handy verbracht hat und dort eigentlich auch so sein ganzes Leben gepostet hat. Und am Anfang war das eine Art von Rettungsanker für Martha, also die sich unglaublich schwer damit tut, den Tod zu akzeptieren. Und man fühlt so richtig mit ihr mit, wie sie einfach in ihrem neuen Alltag zurechtfinden muss. Und dann ist da plötzlich etwas oder jemand, der dann auf ihre Trauer reagiert. Und das sind dann eben nicht die Freunde, die natürlich versuchen, für sie da zu sein, sondern es ist genau die Person, um die sie trauert. Und ich möchte natürlich nicht zu viel hier verraten. Für alle, die die Folge nämlich noch schauen möchten, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ein Aspekt, den sie nach und nach merkt, ist, das ist eigentlich nicht ihr Ash, also nicht ihr Partner. Und trotz der vielen Daten und Informationen, die er hinterlassen hat, fehlt es einfach an dieser Tiefe oder an auch menschlichen Widersprüchen. Also selbst wenn wir hier allein durch das Spiel, du hast es gerade eben, finde ich, irgendwie so gut gesagt, ach, ich widerspreche mir hier selber, indem ich die erste Antwort eigentlich gar nicht zu meiner zweiten passt in dem Spiel. Und diese menschlichen Widersprüche oder Überraschungen, die wir einfach alle im Leben kennen, die sind so unvorhersehbar und die würde vielleicht ein Algorithmus gar nicht so mit einbeziehen. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang diese Folge analysieren. Also es gibt so viele Aspekte aus dieser Kurzfolge, aber ich möchte das natürlich darauf beziehen, was das eigentlich für uns bedeutet, wenn das uns perspektivisch möglich ist. Sein wird. Und daher die Frage erstmal, bevor wir weiter reingehen an dich, Inken, glaubst du, dass wenn wir so eine digitale Version des geliebten Menschen erstellen könnten, der uns dann immer begleitet, uns versteht, uns zuhört und sozusagen trotz des Todes weiterhin ein aktiver Teil unseres Lebens ist, dass wir dann verlernen, mit dem Tod selber eigentlich umzugehen und verlängert es dann nicht eher den Trauerprozess, als ihn wirklich aktiv zu begleiten?
Ja, es sind auf jeden Fall super spannende Aspekte, die in dieser Folge aufgeworfen werden. Und die wir diskutieren können. Zunächst möchte ich erstmal deinen ersten Teil der Frage beantworten, denn ich denke, mit dem Tod umzugehen ist eine sehr individuelle Erfahrung. Und es gibt Menschen, die den Verlust eines geliebten Menschen oder auch Tieres ja so verarbeiten, dass sie noch am normalen Leben weiter teilnehmen können. Und dann gibt es Menschen, die durch Trauer so gelähmt sind, dass eben ein normales Weiterleben gar nicht mehr möglich sein wird bzw. ist. Und es gibt halt auch alle möglichen Facetten dazwischen. Also ich glaube, es gibt so viele Trauerprozesse, wie es eben Menschen gibt, die Verlust erleben. Und da ich nicht selber als Trauerbegleiterin arbeite, habe ich mich im Vorfeld mal umgehört und möchte hier mich an die Worte von Mechthild Schröder-Ruppieper halten. Sie hat einen Podcast, der heißt Todesmutig, und es gibt eine Folge zu KI und Trauer. Und dort beschreibt sie, dass der Trauerprozess, also die Trauerbegleitung und Verarbeitung, eben darum geht, mit dem Tod so umzugehen, dass wir irgendwann in der Lage sind, keinen Schmerz mehr dementsprechend zu fühlen. Also es geht nicht darum, etwas zu verdrängen oder etwas zu vergessen. Es geht darum, dass man irgendwann einfach in der Lage ist zu sagen, ich bin dankbar, dass du in meinem Leben warst, und es tut auch nicht mehr weh, wenn ich an dich denke. Und jetzt ist eben die Frage, wenn das sozusagen das Ziel ist eines Trauerprozesses, kann uns Technik bzw. KI bei diesen Prozessen eben helfen? Und damit komme ich zum zweiten Teil deiner Frage. Ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, dass ein KI-Avatar oder auch eine KI-Stimme einer geliebten Person bei diesem Prozess helfen kann. Es darf jedoch, glaube ich, nicht unendlich sein. Aber in einem abgesteckten Rahmen, also eventuell zur Klärung von letzten Fragen oder die Chance, sich nochmal zu verabschieden, könnte das hilfreich sein für manche Menschen. Wie gesagt, es gibt halt so viele individuelle Trauerprozesse, wie es Menschen gibt, und andere würden das dementsprechend auch komplett ablehnen und lehnen das jetzt auch schon ab. Also ihnen wurde vielleicht schon mal angeboten, den Menschen weiterleben zu lassen, und sie finden, dass es kein Part, den sie gerne annehmen möchten. Genau, und am Ende fände ich es persönlich sehr spannend, wenn Trauerbegleiterinnen und Begleiter vielleicht im Zusammenspiel mit KI individuelle Prozesse für Menschen gestalten können und diese dann auf die Bedürfnisse eben zuschneiden. Ich denke auch, ganz am Ende des Tages muss jede Person das Recht auf Sterben haben. Also auch auf nicht mehr existieren in irgendeiner Form.
Ich finde, dass die Worte so kraftvoll sind. Deswegen muss es sich einen Moment nachwirken lassen, dass wir auch das Recht auf Sterben haben, weil da gehen so viele Gedankenstränge in meinem Kopf gerade los, unabhängig von Technologie und künstlicher Intelligenz. Aber vor allem auch der Aspekt, den du eben angesprochen hast, inwiefern es wirklich nicht nur die Trauer verlängert, sondern die Trauer begleitet, um genau dieses Endziel zu erreichen. Das finde ich sehr, sehr schön beschrieben von der Trauerbegleiterin, die du gerade zitiert hast. In einer anderen Folge, womit ich mich nämlich auch beschäftigt habe, wenn wir jetzt so KI-Avatare dann erstellen und die Persönlichkeit sozusagen weiterleben lassen, ist, dass wir in den letzten Folgen ja schon darüber gesprochen haben, dass heute Sprachmodelle so darauf trainiert sind, so auf uns zu reagieren und uns das zu sagen, was wir hören wollen. Und hier habe ich natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, wenn das jetzt nur so, ich nenne es jetzt mal semi-professionell und mit einem geringeren ethischen Code umgesetzt wird, weil technologisch ist das natürlich an manchen Stellen sicherlich jetzt schon einfach möglich, da kommen wir auch gleich noch zu, dass dann diese KI-Persönlichkeit, die wir dann erstellen, ebenso ähnlich wie Sprachmodelle eben uns heute eher positiv gestimmt sind und mit uns jetzt vielleicht keinen Streit anfangen würden. Also das heißt, wir uns dann vielleicht auch schwieriger tun im echten Leben mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, weil wir dann auch vielleicht auch eine perfekte Version des verstorbenen Menschen kreieren, die es niemals so gegeben hat. Also ich hoffe, dem kann man jetzt folgen, diesem Gedanken. Also was ist, wenn wir das Abbild, was wir schaffen, die zukünftige KI-Version eigentlich sozusagen die Idealversion ist, die wir vielleicht auch natürlich gerne in Erinnerung behalten, aber dann auch die Interaktion vielleicht gar nicht mehr die ist, die ich hatte mit der Person, als sie noch gelebt hat.
Ja, das hattest du ja jetzt auch in der Folge schön schon angeschnitten. Also die Hauptperson hat das ja gemerkt, dass zwar auf Daten dieser Avatar trainiert worden ist, aber gar nicht das Menschliche wirklich widerspiegelt. Mhm. Unter anderem auch wegen diesen Zügen von den Modellen, die ja auf Wahrscheinlichkeiten basieren. Und dementsprechend finde ich den Gedanken sehr wichtig zu diskutieren. Vor allen Dingen mit der Weitsicht zu sagen, Menschen verändern sich ja auch stetig. Also wir haben einmal auf der einen Seite den Aspekt, ja, wir kreieren uns hier den echten Menschen, haben das aber vielleicht ja auch nicht 100% in der Hand, weil die Firma, die dahinter steht, das ja in der Hand hat. Aber auf der anderen Seite haben wir eben einen Status quo. Also es gibt den Moment, in dem der Mensch die Erde verlässt, eben stirbt. Und dann haben wir bis zu diesem Zeitpunkt eben Daten, aber nichts darüber hinaus. Und das ist natürlich nicht menschlich, weil wir Menschen weiterleben und unser Leben uns formt und Events uns formen. Und ich glaube, das beste Beispiel hier ist, wenn wir einen KI-Avatar von einem Kind erstellen, und auch das ist schon möglich und passiert auch schon, dann hat dieses Kind ja in dem Moment die Züge eines Kindes, hat gewisse Meinungen als Kind, hat gewisse Einstellungen. Aber ein Kind wird ja eigentlich auch irgendwann zum Teenager und dann zur erwachsenen Person. Und diese Schritte können wir natürlich künstlich erzeugen. Also wir haben ungefähr Daten, wie ein Teenager ist oder eine erwachsene Person sich vielleicht verändert. Und da gibt es sicherlich auch Rechenbeispiele, wie man das macht. Allerdings kann man hier ja dann nicht 100% hervorsagen, wie sich diese Person wirklich entwickelt hat und wie sie wirklich mit bestimmten Events umgegangen ist. Ein Beispiel wäre die Pandemie und da jetzt auch die Corona-Pandemie. Es gibt so viele unterschiedliche Lebensrealitäten in dieser Pandemie und es gibt so viele unterschiedliche Umgangsweisen, dass ich nicht vorhersehen könnte, wie mein Kind eventuell darauf reagiert hätte, weil ich ja nicht weiß, wem oder was oder welchen Situationen eben das Kind ausgesetzt ist. Und da beginnt dann schon die Wahrscheinlichkeitsrechnung auf höherem Niveau, weil das muss ich mir dann ausdenken. Ich muss dann Vermutungen entstellen. Und plötzlich haben wir eine Version eines Menschen kreiert, die nur noch auf Vermutungen basiert und vielleicht noch komplexer Rechnung dahinter. Aber eigentlich ist es unterm Strich eben die Vermutung. Mhm. Und genau, dann den anderen Teil, den du besprochen hast, was ist eigentlich, wenn diese Avatare dann eben eigentlich nur das sagen, was wir hören wollen? Aber da würde ich auch gerne die Gegenfrage stellen. Was passiert, wenn sie nicht mehr das sagen, was wir hören wollen und eventuell auch falsch liegen? Und da gibt es auch ein Gedankenkonstrukt. Wenn zum Beispiel eine christliche Person, dann das verstorbene Kind, ich bleibe einfach beim Kind, weil das jetzt das Beispiel ist, sagt oder fragt, wie ist es eigentlich im Himmel? Die Maschine antwortet, ich bin nicht im Himmel, ich bin in der Hölle und hier ist es sehr laut.
Oh Gott.
Und dann sagt aber die christliche Person, die ihr Kind ja auch vielleicht christlich erzogen hat und eigentlich von dem Kind auch weiß, dass das Konstrukt Himmel-Hölle etwas ist, wo sich das Kind sehr gewünscht hat, vielleicht in den Himmel zu kommen und ist vielleicht total perplex und ist so, was, du gehörst doch in den Himmel, was ist passiert? Also erstmal die Unsicherheit auszuhalten, ist ja schon hart. Dann gibt es die Möglichkeit eventuell, dass das Sprachmodell sagt, ah ja, du hast recht, also merkt, oh, ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich bemühe mich, in den Himmel zu kommen, okay, und lass uns in ein paar Tagen nochmal sprechen. Und wenn wir dann dieses Gedankenkonstrukt weiterdenken, ist eventuell die Möglichkeit, dass man sich ein paar Tage später wieder einloggt. Und das Sprachmodell sagt dann, hat dann verstanden, ah, was man hören will und sagt, ah, ich bin jetzt im Himmel. Ich habe es geschafft, Gott sei Dank. Ja, da wird dann sozusagen zuerst was kreiert, was sehr schrecklich sein muss für die Mutter eventuell oder den Vater, der jetzt da am anderen Ende sitzt. Und dann aber mit so einer Art Trick wird die Person wieder reingeholt in die Konversation. Dieser Trick ist ja auch dann wieder dazu da, eventuell den Menschen dazu zu bringen, dieses Abo nicht abzubrechen. Also ich schaffe ja eine Erwartung, dass mein Kind es schafft, von der Hölle in den Himmel zu kommen. Und da warte ich natürlich drauf. Mhm. Und diese Sachen kann man sicherlich programmieren.
Die Vorstellung finde ich auch richtig heftig, wenn wir uns einfach grundsätzlich mit der Thematik beschäftigen, dass es nicht in der Natur der Menschen liegt, ein Kind zu verlieren. Und dann durch Technologie solche Szenarien möglich werden. Da fühle ich definitiv die Beklemmung und vor allem aber auch die Beklemmung durch die Verwerflichkeit, dass mit der Trauer von Menschen Geld gemacht wird. Und Das finde ich nämlich auch ganz spannend und was wir heute schon kennen. Also je nachdem, wie ich mich im Internet verhalte und welche Informationen ich sozusagen durch meine digitalen Spuren wiedergebe, dann haben wir alle schon mal das eine Produkt angezeigt bekommen, was wirklich gerade auch dahin passt oder in die Situation passt, in der ich mich gerade befinde. Und das ist zum Beispiel in dieser Black Mirror-Folge auch so, dass sie dann plötzlich natürlich Bücher vorgeschlagen bekommt am Anfang, wie man am besten mit Trauer umgehen sollte. Und dieses Start-up setzt natürlich genau darauf auf. Also weiß halt genau, dass sie sich als Protagonistin da gerade in diesem Trauerprozess beschäftigt und natürlich dann entsprechend damit, vor allem weil es so ein negativer Schmerz ist, den sie ja versprechen zu lösen, damit extrem viel Geld machen. Und das ist etwas, was gar nicht an unserem neuen KI-Zeitalter liegt. Und weil da könnte man ja so sagen, das ist alles ganz verwerflich, aber das findet einfach Stand heute schon statt und ist einfach ein ganz natürlicher Aspekt, beziehungsweise ist das ganz natürlich gewachsen durch die kapitalistischen Strukturen unserer Wirtschaft.
Ja, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Kommunikation, und Kommunikation ist ja auch immer Marketing. Es gibt eine Marketingregel, die besagt, dass man Menschen dort erreichen muss, wo sie am emotionalsten sind. Wir können unterm Strich sagen, Werbung ist manipulativ und auch sehr verwerflich auf vielen Ebenen, aber sie passiert. Und da haben dann ja diese Unternehmen wirklich einen ganz sensiblen Zugang zu dieser Person, wie du so schön gesagt hast. Also in diesem Prozess und in der Emotionalität kann man Menschen am allereinfachsten erreichen, weil sie ja auch verletzlich sind. Das ist eine Problematik, auf die definitiv aufmerksam gemacht werden muss und die wahrscheinlich auch Regulierungen braucht. Und da müssen wir extrem skeptisch und kritisch drauf schauen. Vor allen Dingen, weil es ja auch Suchtpotenzial haben kann, solche Abos oder solche Figuren dann ins Leben zu lassen. Da gibt es ja dann auch die Möglichkeit, ich bleibe wieder bei dem Kind, dass es sagt, Mama, Papa, du darfst das Abo nicht kündigen, bitte schalte mich nicht ab, ich bin nicht bereit, ein zweites Mal zu sterben. Und dass sich das Sprachmodell dann wehrt gegen, wenn zum Beispiel man sieht, das Abo läuft aus am Ende des Monats, und dass die Unternehmen dann die Macht haben, solche Sätze in die Konversation mit einzubinden. Ich habe länger auch darüber nachgedacht, diesen monetären Aspekt zu beleuchten, und möchte aber dennoch noch eine andere Perspektive reinbringen, weil ich finde, den Tod zu monetarisieren ist bereits ein Geschäftsmodell, und das dürfen wir auch nicht vergessen. Also Beerdigung kostet Geld, Trauerbegleitung kostet Geld. Also der Tod ist auch nicht umsonst in der heutigen Zeit. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass diese Prozesse, wenn wir darüber nachdenken, sind abgeschlossen. Also ich zahle für eine Beerdigung, dann zahle ich natürlich nochmal fürs Grab und das auch vielleicht 20 Jahre, aber ich kann das auch entscheiden zu kündigen, oder ich habe dann einen abgeschlossenen Prozess, oder die Trauerbegleitung begleitet mich ein Jahr, zwei Jahre, und es kostet dann so und so viel Geld. Aber hier haben wir eben die Möglichkeit, nach diesem Suchtpotenzial und nach dem, dass es nie aufhört und dass ich immer mehr will. Und wir wissen ja, auch bei Social Media ist das Ziel, Nutzerinnen und Nutzer so lange auf der Plattform zu halten wie nur möglich. Und da werden diese Unternehmen auch ansetzen. Ich finde es aber nicht verwerflich, wenn wir abgeschlossene KI-Prozesse nutzen, um uns vielleicht im Trauerprozess zu begleiten, die dann wirklich aufhören und die nicht in diesem Abo-Modell funktionieren. Weil dann sehe ich wiederum das Potenzial. Schon vorher gesagt, so im Zusammenspiel mit einer menschlichen Trauerbegleiterin oder Leiter.
Da bin ich unglaublich gespannt, wie es dann auch in Bezug auf Leitplanken, Rahmenbedingungen und Co. geht. Und da komme ich nämlich auf ein Beispiel zu sprechen, bei dem wir das jetzt auch schon einsehen können, wie da die Rahmenbedingungen gesteckt sind. Und für alle, die sich auch tiefer mit dem Thema beschäftigen möchten, kann ich nämlich die ARD-Doku »Mein Mann lebt als KI weiter« unglaublich empfehlen. Die kam Anfang diesen Jahres 2025 raus. Die werden wir euch hier auf jeden Fall nochmal verlinken. Und es ist eine super spannende Doku von Franka Schönwand und Frank Seiber. Da geht es nämlich genau dahin, mal hinter die Vorhänge zu schauen von genau einem Startup, die sich mit dieser Technologie beschäftigen. Und der eine oder die andere wird vielleicht von euch diesen Fall oder dieses Beispiel in Deutschland auch in den Zeitungen mitbekommen haben. Da geht es nämlich oder ging es nämlich vor 2 Jahren darum, dass sehr öffentlich auch besprochen worden ist, dass Michael Boomer krank war und sich noch vor seinem Tod von einem KI-Startup hat digitalisieren lassen, die sich im Silicon Valley darauf spezialisiert haben, den Menschen über den Tod hinaus für ihre Verbliebenen verfügbar zu machen. Und das Startup heißt Eternos. Da gibt es dann entsprechend einen Prozess, wie diese Digitalisierung abläuft. Also es fängt natürlich damit an, dass die Stimme geklont wird und dann eben durch eine Unmenge von Sprachdaten und Informationen das Modell nach und nach alles über diese Person weiß und dann eben auch über diese Inhalte oder über das Leben dieser Person sprechen und interagieren kann. Und Michael war einer der allerersten, ich nenne es jetzt mal wirklich Kunden, der sich aktiv dazu bewusst entschieden hat, sich digitalisieren zu lassen oder diese KI-Persönlichkeit zu erstellen. Also zumal hier ganz wichtig, eben anders als in der Black Mirror-Folge, wo das sozusagen einfach passiert und plötzlich die Technologie dann anhand der Daten von Ash sozusagen diese Persönlichkeit erstellt hat, war das hier natürlich bei Michael ein ganz bewusstes Projekt. Also der hat über Wochen, Monate, jeden Tag Informationen über sein Leben eingesprochen. Und die Frau, also seine Frau, war eben auch Teil des Projektes und hat ihn dabei auch aktiv unterstützt, weil sie da gesehen hat, dass das etwas ganz Wichtiges für ihren Mann ist und sie wollte ihn da auf dem letzten Weg sozusagen begleiten. Und ich möchte eine ganz bestimmte Stelle aus dieser Doku aufgreifen. Der CEO von Eternos sagt, dass wir alle irgendwann einmal KI sein werden. Und wenn wir das nicht wollen, dass das natürlich eine Option ist, also uns zwingt keiner dazu, aber es wird eher ungewöhnlich sein in der Zukunft, keinen KI-Doppelgänger zu haben. Das muss man erstmal sacken lassen, diese Aussage oder diese Einstellung zu dem Leben in der Zukunft. Und nun ist ja die Frage, und die wird eben auch von Frank Seibert gestellt, ob wir das überhaupt wollen, weil das ja auch eigentlich gegen die Biologie geht. Und ich möchte jetzt hier einmal den CEO von Eternos zitieren. Das stimmt so einfach nicht. Wir können auch sagen, dass Biologie uns vorschreibt, dass wir nicht innerhalb von 8 Stunden von New York nach München gelangen können. Es gab eine Zeit, in der die Menschen dachten, das sind die Gesetze der Physik. Aber das sind keine Wahrheiten. Das sind nur Zeitpunkte in der Geschichte, in denen wir nicht die Technologie hatten, um uns das zu ermöglichen, was wir wünschen. Und das muss man erstmal verarbeiten.
Ja.
Moment. Also für alle, die die Doku schauen, das war für mich ein Schlüsselmoment. Und ja, bevor ich da erstmal weitermache, also erstmal die Frage an dich, Inken. Also wie geht's dir damit, wenn du von dem Gründer hier von Eternos hörst, dass er das als unabdinglich sieht, dass wir mal eine digitale Version von uns haben werden? Und macht es für dich den Unterschied, ob wir so eine Art Dystopie haben wie bei Black Mirror? Also sozusagen, das passiert einfach ohne Zustimmung des Verstorbenen. Und macht es sozusagen etwas anderes von Michael zu hören, der daraus so ein richtiges Projekt mit seiner Frau gemacht hat und der dafür so richtig noch gelebt hat und daran Freude hatte, das zu erstellen und zu produzieren?
Zuerst zu der letzten Frage, um das Feld von hinten aufzurollen. Ich denke, es macht einen enormen Unterschied, weil wir haben ja bis jetzt die Perspektive so ein bisschen aus der hinterbliebenen Sicht eingenommen und überlegt, wie ist es eigentlich, wenn ich einen geliebten Menschen nicht gehen lassen möchte, in Anführungsstrichen. Und dann haben wir natürlich aber die Perspektive, wenn Menschen gar nicht sterben wollen und die eigene Entscheidungsmacht darüber haben, ob sie sterben wollen oder nicht. Und ich finde, hier müssten wir auch in die Bewusstseinsforschung einsteigen, denn ich habe mal gelesen vor einiger Zeit, dass Forscher auch daran arbeiten, eben ein künstliches Gehirn zu erstellen, die einem Menschen nachempfunden sind, beziehungsweise mit den Erinnerungen und Gedanken eines echten Menschen gefüttert werden. Ich denke, die ganze KI-Forschung basiert ja auch so ein bisschen auf der neuronalen Netzwerkforschung. Aber da ging es ganz gezielt darum, eben ein Gehirn, was es schon gibt, zu klonen und dann digital weiterzuführen und damit eben ein künstliches Bewusstsein zu erzeugen. Aber wenn wir uns in die Bewusstseinsforschung geben, auch nur mit so dem kleinen C, wir müssen gar keinen großen Schritt reinmachen, dann merken wir, dass wir da wirklich komplett am Anfang sind und einfach keine Ahnung haben, woher das Bewusstsein kommt und was es überhaupt ist. gibt natürlich Definitionsversuche, es gibt Experimente, es gibt Erklärungen, aber es gibt keine Einigung. Und solange wir nicht wissen, was das menschliche Bewusstsein ist, solange können wir es auch nicht künstlich erzeugen. Das so unterm Strich. Aber es ist natürlich auch eine interessante Herangehensweise, wenn wir uns fragen, macht uns KI unsterblich, dass wir von dieser Perspektive drauf gucken. Also was ist eigentlich, wenn ich da bleiben möchte als digitales Bewusstsein? Ich persönlich stelle mir das ja sehr gruselig vor, wenn ich mal einen Körper hatte und dann plötzlich keinen mehr habe. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn man eine so dolle Grippe hat, dass man plötzlich nicht mehr sprechen kann, aber noch alles mitbekommt, aber sich nicht mehr ausdrücken kann. Also irgendwie so gefangen in dem eigenen Bewusstsein und keine Ausdrucksweise mehr hat.
Wir haben ja mit ein bisschen Science Fiction hier angefangen. Vielleicht ein weiterer Serientipp auf Netflix, Cassandra, für alle, die auf dieses Genre stehen. Da ist es nämlich genau so, dass sie in einem Roboterkörper sozusagen gefangen ist und ihr Bewusstsein da ist, aber nicht mehr so agieren kann, wie sie das als Mensch natürlich gemacht hat.
Ja, ich habe auch den Trailer gesehen und entschlossen, dass es mir gruselig ist.
Ich habe es für uns, ich habe für uns beide zusammen geguckt.
Ja, Jonas hat auch da ein paar Geräusche für gemacht, nur weil wir vorhin über ihn gesprochen haben.
Cool.
Ja, also ihr hört seine Geräusche. Eine weitere Frage, die ich mir wirklich auch stelle, und da bin ich auch sehr gespannt auf deine Meinung. Also nehmen wir mal an, wir sind alle KI-Persönlichkeiten, haben vielleicht sogar ein digitales Bewusstsein, leben wirklich weiter nach unserem körperlichen Tod. Wird es dann nicht unfassbar voll auf der Erde? Und wir nehmen dann zwar keinen räumlichen Platz weg, ja, aber wir verbrauchen doch trotzdem Ressourcen, also Strom, und wir müssen uns ja trotzdem im digitalen Raum bewegen können, was ja Ressourcen kostet. Was passiert eigentlich, wenn wir mehr als die üblichen Generationen, die so auf dem Planeten zusammenleben, zusammen auf einem Planeten haben? Wir merken ja jetzt schon, dass auch teilweise die Generationen aneinander geraten, vielleicht aber auch sehr gut miteinander arbeiten. Also ich möchte gar nicht sagen, dass das nur problematisch ist, kann ja auch unfassbar wertvoll sein, einer Generation von vor über 200 Jahren zuhören zu können. Aber ich sehe da auch Konfliktpotenzial durch und durch.
Das finde ich sehr spannend, weil also das muss durchdacht werden, wenn wir dann unseren KI-Avataren, die weiterleben, natürlich auch Handhabe geben. Also weil über die Szenarien, über die jetzt Eternos spricht, jetzt in ihrer Startup-Entwicklung, sind das natürlich abgeschlossene Systeme, die reaktiv sind, wo man, ich stelle es mir so vor, eben entsprechend über das Handy, über die App diesen Dialog führen kann, aber keinen Operator-Modus haben, also die sozusagen nicht weiter in der Welt agieren, sondern wenn man sie ausschaltet, sind sie eben ausgeschalten. Aber das Gedankenspiel, was du jetzt aufmachst, das ist hochgradig spannend, da könnten wahrscheinlich wenn irgendjemand mal eine Philosophie einen Kurs mit uns buchen will, meldet euch. Ich glaube, wir hätten richtig Spaß daran, sowas anzubieten. Und uns dann einfach ohne Open End. Wir hören dann auf zu diskutieren, wenn wir genug haben. Und nicht, wenn die Stunde vorbei ist.
Ja,
also das fände ich definitiv, weil dann bin ich bei dir, weil dann bräuchten wir eine komplett neue Gesellschaftsform, wenn dann wir auch noch weiterhin die Möglichkeit hätten zu agieren und das nicht nur ein, ich stehe zur Verfügung für meine Hinterbliebenen. Aber weil ich auch gerade nochmal so über Eternos gesprochen habe, das ist jetzt ein Startup, welches sich damit beschäftigt, und die arbeiten zum Beispiel auch mit einem ganz klaren ethischen Kodex. Also wir haben hier gerade eben das Beispiel mit der Persönlichkeitsanlegung und Digitalisierung einer Kinderpersönlichkeit gesprochen. Und da ist es zum Beispiel so, dass der ethische Kodex von Eternos ganz bewusst sich dagegen entschieden hat. Also es ist natürlich, einmal lernt die KI nur aus bewusst freigegebenem Material, also so wie der Michael, der sich dann einfach jeden Tag dahingesetzt hat und Geschichten aus seinem Leben erzählt hat. Und das dient natürlich auch nicht der Öffentlichkeit, sondern ausschließlich der Familie. Und eben, sie entstellen keine Profile von Kindern, weil gab es wohl schon, dass sich Eltern eben aktiv bei dem Startup gemeldet haben und das wollten, und das haben sie abgelehnt. Und auch nicht von bereits verstorbenen Personen. Also, dass das sozusagen rückwirkend erstellt wird. Das ist erstmal gut. Da muss man, glaube ich, noch tiefer reingehen. Und ich glaube, es wird halt, sobald das vielleicht auch ein Massenprodukt wird, natürlich auch noch komplexer, dass man noch sich weitere Rahmenbedingungen setzt und Leitplanken, weil das ja definitiv gerade noch in der Anfangsphase ist. Und jetzt sind das häufig auch berühmte Persönlichkeiten, die das Geld in die Hand nehmen, weil sie sich selber unsterblich machen wollen, sich vielleicht jetzt schon auf der Erde als Mensch unsterblich fühlen und dass das eben noch nicht so für jeder Mann, jeder Frau zugänglich ist. Aber das finde ich schon mal erstmal gut.
Ja, da stimme ich auch vollkommen zu, dass wenn man eben die Entscheidungshoheit hat darüber, dann ist es was anderes, als wenn es einfach mit mir passiert. Weil ein interessanter Gedanke da auch noch ist, wir lernen manchmal, wenn wir anfangen zu prompten, gibt es so Tipps, die auch sagen, dass man schreiben soll im Stil von, also erstelle mir ein Gedicht im Stil von Goethe. Und weiterführend gibt es auch Personen, die sich dann schon GPTs bauen. Also GPTs sind ja in ChatGPT so kleine, sagen wir Bots, die eben für eine bestimmte Aufgabe stehen können. Da kann ich mir dann den Chatbereich so programmieren, als würde vielleicht Goethe mit mir sprechen und mich beraten, was ich in meinen Marketingtexten anders machen kann. Ja, ganz random Beispiel jetzt. Aber was ich mir da oder was ich mich da gefragt habe, ist auch, ist das nicht schon eine Vorstufe von, ich lasse Goethe dann gar nicht in Ruhe in seinem Grab, sondern ich versuche eben ihn zu kontaktieren oder eben mit seinem Wissen zu arbeiten und lasse ihn nicht in Ruhe. Und wir können ihn ja nicht fragen, da eine Einwilligung hätte stattgefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass manche Personen das total toll gefunden hätten, wenn sie gewusst hätten, dass wir sie in der Zukunft weiterhin Dinge fragen können. Aber ich glaube auch, dass es Personen gibt, die einfach nicht mehr da sein wollen. Und wie gesagt, wir können sie ja nicht fragen.
Ja, ich glaube, da zeichnet sich jetzt so ein bisschen das aus unserem Null- oder Eins-Spiel meine Einschätzung ein, dass ich glaube, dass vor allem bei Persönlichkeiten, bei denen wir gerade die Datenmengen überhaupt zur Verfügung haben, um solche Chatbots zu bauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Characters AI, die waren ja leider sehr negativ in der Presse im letzten Jahr, die ja sehr, sehr viele Charakterbots gebaut haben. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde sagen, ich möchte mich einfach gerne mit Steve Jobs darüber unterhalten. Von dem ist einfach Unmengen an Daten und an Informationen, an Keynotes, an Interviews, an Statements, an Zeitungsartikeln, also all das, was du dir vorstellen kannst, was auch viele Menschen, obwohl wir vielleicht im Creator-Bereich unterwegs sind, wahrscheinlich niemals in irgendeiner Form produzieren könnten, weil es einfach so eine mächtige Persönlichkeit war, dass ich dann sozusagen vordergründig gar nicht darum denke, es geht darum, die Person in Ruhe zu lassen, sondern es geht darum, dass wir das, was er über die ganzen Jahre an Wissen produziert hat, an Meinungen auch natürlich, dass wir einen anderen Zugang dazu bekommen, das zu vermitteln. Also es gibt vielleicht jetzt jemanden, der, ich nenne jetzt mal einfach Steve Jobs als Vorbild hat, gibt es ja sehr viele wahrscheinlich auf diesem Planeten, in dem Apple-Universum, und die sagen, ich hatte nie die Möglichkeit gehabt, mich so beraten zu lassen oder bestimmte Auffassungen von ihm mir aus einem Artikel selber aufbereiten zu können. Wenn ich aber jetzt die Möglichkeit habe, mein Thema mit Steve Jobs sozusagen zu diskutieren, basierend auf all dem, was er über 50 Jahre Internetgeschichte für ihn ja, weil er von Anfang an mit dabei war, produziert hat, dann ist das für mich ein Riesenmehrwert. Da komme ich so ein bisschen her zu sagen, okay, vielleicht haben wir dadurch die Möglichkeit, einen Zugang zu schaffen zu etwas, was die Person uns eh hinterlassen hat, aber vielleicht in verschlüsselter Form, weil wir es sonst gar nicht so aufbereitet hätten für uns.
Also du sagst, dass Wissen, was sowieso öffentlich zugänglich ist, kann auch in KI verarbeitet werden, weil es dann sozusagen nur eine Übersetzung dessen ist und mir anders vermittelt
wird. Genau, ja.
Das finde ich auch spannend, weil wir haben ja auch von vielen Persönlichkeiten nur die öffentliche Persona zur Hand. Es wird ja dann erst interessant, wenn diese Sprachmodelle theoretisch vielleicht da Recordings hat aus dem Zuhause oder so. Oder sonst wird es ja sehr schnell von diesem Wissen, was ich öffentlich zur Schau gestellt habe, zum Persönlichen. Und ich frage mich auch, was ist, wenn jetzt jemand fragt, hey Steve Jobs, kannst du mir Beziehungs-Advice geben? Ich weiß gerade nicht, wie ich weitermachen soll. Ist das dann immer noch die Wissensabfrage von Steve Jobs? Oder ist es dann schon eine persönlichere Ebene, die er dir ja wahrscheinlich oder uns nie gezeigt hätte?
Auch spannend. Also ich würde den Character AI Elon Musk nicht fragen, ob er uns Beziehungstipps geben könnte. Vielleicht auch keine anderen Tipps. Aber ja, das ist eine spannende Frage. Weil dann geht es ja auch wieder darum, wie ist es eingestellt? Also so wie heute, dass wir ganz vorsichtig mit der Halluzination von Sprachmodellen umgehen, dass sie dann auch mal sagt, dass sie was Bestimmtes nicht weiß oder vielleicht zu einem bestimmten Thema einfach keine Aussage tätigen kann.
Ich finde es halt auch wichtig, dass wir, also jetzt haben wir ja die Möglichkeit, die Leute zu fragen. Also die Menschen, die momentan Wissen verbreiten, die können ja auch Erklärungen abgeben und sagen, ja, alles, was öffentlich von mir ist oder alles, was sich vielleicht auf meinen Expertisebereich legt, das könnt ihr gerne verwenden. Ich denke, dass wir sowieso in diese Zukunft steuern, wo man vielleicht sagt, diese Datensätze sind okay, diese sind nicht okay, und da kommen wir wieder zu den Regulierungen, die diese Unternehmen eben brauchen.
Ja, spannend. Ich glaube, dann kommen wir auch schon, also sage ich mal, zum Ende der Podcast-Zeit. Niemals zum Ende des Themas.
Nee.
Ich glaub. Aber ich fand das, also vielen lieben Dank, dass du dich so mit mir auf dieses Thema eingelassen hast, was heute schwieriger oder tiefer war als eine leichte Unterhaltung. Kick, KI-Knowledge. KI kann trösten, aber sie kann Menschen nicht ersetzen. Und vor allem kann Technologie auch nicht den Menschen weiter am Leben halten. In dem Fortschritt ist Transparenz, Zustimmung und ethische Leitplanken essentiell wichtig. Der Tod bleibt real, aber KI kann helfen, mit dem Verlust besser umzugehen, am besten in der Zusammenarbeit mit menschlicher, psychologischer Betreuung. Das war einer der bisher emotionalsten Folgen, und ich habe auch natürlich automatisch an meinen Opa gedacht, der, von dem wir keine digitale Version haben, aber wir ganz häufig an Weihnachten oder Ostern zusammen am Essenstisch sitzen und irgendjemand aus der Familie hat dann das Gefühl, genau das zu sagen, was sonst unser Opa gesagt hätte. Also wir ihn dann sozusagen personifizieren, um ihn bei uns zu haben. Und vielen, vielen Dank natürlich an euch, dass ihr auch euch auf dieses sensible Thema mit uns eingelassen habt.
Ja, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch berührt, dann teilt sie doch gerne mit einer Freundin oder mit einem Freund und schreibt uns eure Gedanken sehr gerne auf, auch gerne Erfahrungen, wenn ihr wollt. Und lasst uns auch wissen, was ihr über digitales Weiterleben denkt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei dir bedanken, Sarah, und bei eben allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Es war eine emotionale Reise und ich bin unfassbar froh, dass wir dieses Thema besprochen haben.
Ja, ich mag das auch, dass wir so einen sicheren Raum hier aufmachen. Genau, bis ganz bald, bis nächste Woche, und denkt immer daran, seid nicht nur nett zur KI, sondern vor allem zu den Menschen, mit denen ihr gerade euer Leben teilen dürft.